Wie nennt man einen dünnen Frosch? Magerquark.
Okay. Herzlich willkommen bei 10, 2, 4. Ich habe das Intro nicht leiser gemacht und weiß jetzt, wie es sich anfühlt, wenn man eine Folge 10, 2, 4 anhört und sich denkt, geil. Folge 130, Folge 2 im Jahr 2021. Ja, haben wir ja neulich festgelegt, 2021. Und heute dabei ist Louis.
Einen wunderschönen guten Abend. Ich habe, bevor du die Aufnahme gestartet hast, habe ich, kennst du dieses kehlige Lachen, dieses
ja,
ist das Pluto-Lachen. Paul ist auch dabei, wie lachst du so?
Ich lache genau so, das ist genau meine Lache.
Was ist euer künstlichstes Lachen? Es ist so ein Lachen, was ihr macht, wenn ihr nicht wisst, also dieses Lachen, was man so aus Verlegenheit macht?
Boah, weiß ich nicht. Das ist ein bisschen wie letztes Mal mit dem Türklingeln. Ich glaube, das aus dem Kopf kann ich das nicht beantworten. Das passiert dann,
wenn es passieren, ne? Muss. Das gibt's, wenn man so sich so selbst erwischt. Schwierig.
Ich habe sowieso ich habe mehrere Lachen und wurde durch meinen Freundeskreis als ganz fies als die Onkellache betitelt und das ist mir jetzt immer ein bisschen unangenehm, wenn ich so richtig frei heraus lache.
Ich glaube, ich weiß, was das Onkellachen ist. Ich glaube, an das kann ich mich erinnern. Ich glaube, ich habe mal in meinem Leben
so lachen hören.
Nee, ich glaube, ich habe mal in meinem Leben mein Lachen verändert. Also ich glaube, ich habe mal angefangen, anders zu lachen und ich glaube sogar zu, sag jetzt mal, um mich ein bisschen zu schützen, 30% oder wahrscheinlich waren es 70% bewusst. Also mein Lachen verändert und ich weiß nicht mehr, wie mein Lachen vorher war, aber ich glaube, ich lache immer noch so. Ich glaube, ich habe wirklich mein Lachen einfach dahin gemorpht.
Aber wie hast du das gemacht? Hast du dich eine Zeit lang dann einfach ganz krass darauf konzentriert, wie du lachst?
Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht mehr genau, aber es gibt ein bisschen, als wäre ich super alt, aber es gibt so Phasen im Leben, an die kann ich mich wirklich nicht mehr so genau erinnern. Auch nicht mehr, welche Entscheidungen davon bewusst und unbewusst waren. Es ist ja die spannendste Frage, die spannendste Gedankenspiel, was ich immer habe, ist, was wäre, wenn ich mich jetzt mal mit 20 sehen würde? Ich würde einfach wirklich viel dafür geben, mal Cringe. Zuzuschauen, ja, das sowieso, aber einfach auch so was habe ich mir da gedacht? Ganzen Tag. An was für Dinge habe ich da den ganzen Tag gedacht? Und wahrscheinlich habe ich, als ich 20 war, die ganze Zeit darüber nachgedacht, nicht so lachen, sondern so lachen. Oder so. ich glaube, ich habe mein Lachen mal bewusst verändert.
Cool.
So viel dazu.
Well, weil ich glaube, ich habe mein...
Paul?
Proceed.
Proceed. Johannes, weil du gerade meintest, du würdest dich gerne mit 20 sehen. Auf Never Kinds würde ich mich, also ich würde mich nicht mit 20 sehen wollen, weil das ist genau die Zeit, wo ich so viele, also wo ich glaube ich so viele Erinnerungen auch noch in mir trage, die ich, die nicht so gut sind. Mhm. Also gerade wie ich mich so selbst so sehe, also diese Momente, meistens unter der Dusche, wo ich an Sachen von früher denke, während ich mir den Kopf einseife und dann mir noch bewusst wird, wie unangenehm mir manche Situationen da waren.
Aha.
Das ist nichts Erstrebenswertes für mich.
Nee, ja, ich höre, was du meinst.
Würde ich lieber wissen, wie ich als Rentner bin, glaube ich.
Aber dann frage ich mich halt, ob das quasi eine Strategie ist, um das zu tackeln. Ja, also ob das quasi, wenn man das dann nochmal selbst sehen würde, jetzt mit dem Abstand, wie das damals war, ob man sich dann einfach denkt, ja gut, so dramatisch war das nicht. War es halt ein Depp, aber die anderen um dich rum waren auch Deppen. So, es war halt hat keiner festgestellt, dass du ein Depp warst.
Ein bekiffter Depp halt.
Genau.
So, aber es waren halt alle bekifft, deswegen.
Exakt. Ja.
Unter den Bekifften ist der weniger Bekiffte ein König, sozusagen.
Quasi.
Oder der noch bekiffter ist, das, ach, egal, lassen wir das. Paul?
Ja, du verrennst dich da gerade.
Das ist auch so eine Phase, wo du, also so eine Situation, an die du denkst, in 10 Jahren in der Dusche, so, oh, was habe ich da wieder gemacht? Oh,
ach man, ey, in der zweiten Folge 2021, da habe ich so eine Scheiße gedacht.
Unangenehm.
Heißt doch Folge 130.
Oh, 31 war es.
131? Mhm.
Aber da bin ich ja dann schon alt und krieg das dann aufgrund der Senilität nicht mehr auf den Hut, welche Folge es war.
Exakt. Aber du kannst es ja immer nachhören.
Ja.
Stimmt.
Das ist ja jetzt der Vorteil im Podcast.
Das Internet vergisst nie.
Das stimmt ja nur für uns, ne?
Meint ihr eigentlich, das wird irgendwann mal ein Problem, dass wir so uns in 10 Jahren Folgen anhören und denken, ach.
Ja, das ist gut, das denke ich mir nach jeder Woche.
Das ist wiederum gemein, aber.
Ich habe leider das noch nicht gemacht. Eigentlich wollte ich das mal machen, so als persönliches Archiv, mal so Folge 3 anhören. Und einfach mal so für mich die Scham durchstehen, wie das war. Weil eigentlich, genau wie du sagst, ich kann das quasi in gewisser Weise machen. Also limitiert kann ich in meinen Kopf zurück von vor, ich weiß nicht, vor wie vielen Jahren wir das gestartet haben. Vor
ohne Scheiß, 5 oder 6? Schon Jahren würde ich auch mit.
Ist zu lang.
Ich habe eine.
Schieß mal los,
und die zwar, Frage. Ich habe ja Podcasten eine Mütze auf und das habe ich aber nicht, weil es hier kalt ist, sondern weil man ja aktuell nicht zum Friseur gehen kann.
Das stimmt.
Und ab welcher Haarlänge macht man sich das Haar hinters Ohr?
Ja, wenn es lang genug ist, um auch dahinter zu bleiben, oder?
Ja.
Also, geht's dir da so um den Style-Aspekt, dass das halt komisch aussieht, wenn es noch nicht lang genug ist, oder?
Ja, genau. Also es geht mir so ein bisschen darum, welche Haarlänge sieht im Gesicht noch. Oder ja doch, welche Haarlänge im Gesicht. Also ich bin ja, ich hatte in einer Phase längere Haare.
Mhm. Und eine Phase längere Haare, ja.
Meine Haare auch noch ziemlich im Gesicht getragen. Also jetzt nicht so.
So emo-mäßig.
Vorne, aber ja, es war im Gesicht einfach präsenter, mein Haar.
Ja.
Und da haben mich diese Sidebangs, ja, diese Haare.
Aha. Ja, ich weiß, welche du meinst. Genau die.
Ja.
Kotelette.
Mhm. Ja. Und ich finde auch Koteletten. Und ich finde auch, ich bin noch bei einer Haarlänge, wo es nicht albern aussieht, aber ich habe manchmal den Effekt, dass sich mein Haar so einwellt. Und dann kommt es hier so nach. Ich weiß nicht, ich bin am Überlegen, anzufangen, die Haare früh einfach beim Frischmachen gleich oder beim Duschen, die Haare gleich hinters Ohr zu legen. Und habe aber Angst, dass es albern aussieht, weil meine Frisuren eigentlich immer das Haar vor dem Ohr begünstigen.
Also ich würde
also ist natürlich auch albern, in einem Podcast über was Optisches zu reden.
Naja. Fällt
mir gerade auf.
Die, also erstens mal diese Schmalzlocke, die kenne ich auch sehr gut. Ja, also es gibt so einen Bereich an Haar, ich habe ja, für die, die es nicht wissen, doch längeres Haar, ja, und ich hatte schon immer langes Haar, in irgendeiner Weise. Und diese Schmalzlocke, die ist wirklich ein Problem, gerade wenn man so in Mützen und jetzt auch so jetzt hier Corona-Phase, Homeoffice-Phase, Podcast-Phase mit Kopfhörern unterwegs ist. Und dann ist es da so die Ecke, wo dann so ein bisschen die Schmalzlocke so raushängt und wo du einfach ausschaust wie so ein Depp. Ja? Die kenne ich auch und die sind auch mein einer meiner größeren Feinde auf jeden Fall. Und es finde ich total interessant, dass du das sagst, weil ich früher, also ich hatte quasi ganz normal teenagermäßig langes Haar und da habe ich die Haare im Gesicht getragen. Genauso wie du, ja. Also nicht emo-mäßig, dafür bin ich dann doch leider, Gott, das ist ein bisschen zu alt. Da war das noch nicht cool. Aber so, ich sag jetzt mal so, metal-mäßig waren die Haare im Gesicht, ja. Und ich weiß zum Beispiel auch noch, dass ich immer mir so einen Tick angewöhnt habe, dass ich immer so meinen Kopf geschüttelt habe, damit die Haare so wieder aus dem Auge rausgehen. Und ich weiß, dass meine Eltern und meine Mutter insbesondere das wahnsinnig gemacht hat. Hör mal auf damit. Immer die Haare so beiseite machen, ja. Ich bin aber, glaube ich, nie so wirklich auf die Idee gekommen, die Haare hinters Ohr zu machen. Ich wollte die so ein bisschen leicht ins Gesicht hängend haben. Und dann hatte ich ja irgendwie meine andere Frisur, liebe Gott, hab sie selig, wo Haare im Gesicht jetzt nicht unbedingt eine Option waren. Und jetzt bin ich wieder auf die normale Langhaarfrisur umgestiegen. Und da war ab Tag 1 klar, dass die Haare hinters Ohr gehören.
Ja.
Weil mich das wahnsinnig gemacht hätte oder mich wahnsinnig machen würde, meine Haare im Gesicht zu haben. Und ja, also ich würde sagen, also meine Antwort wäre, mach wie du willst, aber mach, wie du dich wohlfühlst. Also wenn es dich abfuckt, dann mach sofort deine Haare
hinters Ohr. Ja, ich bin gespannt, wie lange ich es noch durchhalte. Also ich bin tatsächlich seit sehr langer Zeit mal wieder an dem Punkt, wo mir der Friseur echt fehlt. Also das wird mir alles zu viel. Obwohl Winter ist und es gerade ja nicht die, ist ja gerade nicht die Temperatur, die stört, aber das Volumen. Es ist einfach. Ich meine, ich freue mich, dass ich noch viele Haare habe, aber
kann sich freuen,
ist trotzdem anstrengend.
Es wird nicht besser.
Aber was kam? Heute war doch war heute die Konferenz
Tag des Haarschneiders, glaube ich. Was?
Ist,
glaube ich, gar eine Live-Pressekonferenz.
Ah, okay.
Also wir wissen nicht, was rauskommt. Aber ich
so, ich dachte, ob heute der Friseur im Bundestag war.
Nee, ob die zufällig darüber beschlossen haben, dass mein Friseur heute wieder aufmachen darf. Morgen wieder aufmachen darf.
Nee, das ist dann meistens nicht in der Pressekonferenz, sondern so in der Pressemitteilung danach wird dann festgestellt, Pauls Friseur darf wieder aufmachen.
Ja, das ist wohl das Minister.
Nee, Lockdown bis zum 14. Februar. 14. Also am 15. kannst du wieder sich anstecken und Haare schneiden lassen.
Ja. Okay.
Also gehen wir da mal von aus, dass es danach eh nochmal weitergeht. Also ich versuche jetzt alles skeptisch realistisch zu betrachten.
Sehr gut. Sehr gut.
Luis, du hast auch, wenn du gar nicht mitbekommen, dass wir eine Wette eröffnet haben, wer wann geimpft wird.
Ach so, echt? Also,
was denkst du denn, wenn du geimpft wirst?
Boah, gute Frage, ey. Keine Ahnung. Also am liebsten so schnell wie möglich. Mhm. Möchte ich geimpft werden, aber wann ich geimpft werde, keine Ahnung, wahrscheinlich so. Naja, also dadurch, dass ich eigentlich. Na, ich sag mal.
Bin ich gespannt.
Juni?
Okay.
Ich würde Juni, ich denke mal so Juni, Juli irgendwie so in dem Dreh wird es passieren.
Bist du auch im Team Optimismus?
Ja.
Ist es so?
Ja, das ist, glaube ich, das ist mein Team. Team Optimismus.
Also ich sage das jetzt einfach mal so, weil meine Eltern haben einen Urlaub gebucht für dieses Jahr, was ja auch sehr optimistisch ist. Mhm. Allerdings erst im August oder September oder so, irgendwie so in dem Dreh. Und da es nach Norwegen geht, gehe ich mal davon aus, dass man dafür geimpft sein muss. Deswegen muss ich jetzt ja optimistisch sein, weil sonst würde der Urlaub ins Wasser fallen. Ah. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass meine Mutter aber sowieso relativ schnell geimpft wird, zumindest irgendwie so in der zweiten Welle, weil sie Erzieherin ist im Kindergarten. Und da würde ich mal sagen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwie zeitnah geimpft wird, wahrscheinlich etwas höher als normaler Jungspund, der wir ja alle noch sind.
Ja.
Keine Ahnung. Also ich mache mir darüber tatsächlich gerade noch nicht so viel Gedanken über diese Impfung, weil also da geht ja auch irgendwie nicht alles rund gerade und irgendwie zu wenig, keine Ahnung, zu wenig bestellt, zu wenig Dosen, zu wenig Spritzen, zu wenig was weiß ich. Ich muss aber auch gestehen, dass ich bei mir, also heute hatte ich mal wieder Lust, Nachrichten zu gucken und mich auch zu informieren auch mal zu horchen, was gibt's denn überhaupt Neues, wie sieht's mit den Zahlen aus und so weiter. Aber mich hat tatsächlich seit so bestimmt anderthalb Wochen hatte ich auch keinen Bock mehr, was davon zu lesen oder zu hören. Weil, also für mich sind die Regeln klar, ich gehe nicht raus, ich setze mir die Maske auf, treffe keine Freunde, ich habe Kontakt zu einem Haushalt und dann ist cool für mich und wenn es was Neues gibt, dann werde ich das schon irgendwie mitkriegen. Aber ich kann mir auch irgendwie, also ich weiß nicht, ob das so ein bisschen ignorant ist oder ob das so ein bisschen so ein Selbstschutz ist, aber ich habe dann auch keinen Bock, irgendwie mir regelmäßig irgendwie Leichenberge im Fernsehen anzugucken oder
hey, sonst Luis, irgendwas so, ne? Luis, alles gut. Ich wollte dich gar nicht in eine Sinnkrise stürzen. Es geht einfach darum, wann du geimpft wirst. Also.
Nee, ach, das hat gar nichts mit Sinn. Das hat ja nichts mit Sinnkrise zu tun. Es ist ja nur, wir haben uns jetzt ja auch lange nicht gesprochen und wir haben jetzt im Podcast ja auch weitestgehend das große Thema ja auch so ein bisschen umschifft. Das arbeitet das ja trotzdem. Und bei mir war in letzter Zeit so ein bisschen war es so ein bisschen dröge im Kopf. Und weiß nicht, mich hat es zum Teil sogar irgendwie beschäftigt, wenn ich Last of Us 2 gespielt habe und da geht's um eine Pandemie und um eine Krankheit, die Leute befällt. Und selbst da hat es mich teilweise ganz schön genervt einfach. Und ja, dann liest sich ständig was von irgendwelchen Kackmutationen und keine Ahnung, Virus kann sich einfach irgendwie langsam mal ein bisschen, naja.
Bist schon.
Ich weiß nicht, es nervt mich, also ich würde so gerne manchmal sagen, dass mich das alles nervt, aber mich nerven ja nicht die Maßnahmen, mich nervt nicht die Vernunft, die wir alle walten lassen, mich nervt nicht alles, was damit einhergeht, mich nervt einfach nur, dass es so ist, wie es ist. So.
Exakt.
Ja. So, ich hab Angst, dass wir irgendwann nicht mal mehr, dass es gar keine Bars mehr gibt. So, oder wie lange dauert das noch, bis wir uns mal wieder alle treffen können, bis wir uns küssen können mit Zunge am Geburtstag, so, weißt du?
Okay.
Das sind alles so Gedanken, die mir manchmal so, ich will auch mal wieder ins Kino, Alter, ich vermisse voll Kino. Das ist voll schlimm.
Gibt's jetzt auch nicht mehr.
Habt ihr mitbekommen, dass diese Diskussion angestoßen wurde, ob die Leute, die schon geimpft wurden, dann früher auch wieder den Zugang zu gewissen Privilegien bekommen sollten, wie zum Beispiel ins Kino gehen?
Ja.
Ja, habe ich tatsächlich mitbekommen.
Das ist, finde ich, mega das interessante Thema. Und ich habe mich das auch schon kurz gefragt, aber wie ich es verstanden habe, ist damit sehr unbedacht gestartet, indem nämlich irgendein Politiker, ich weiß gar nicht so genau wer.
Der Außenminister.
Maas. Genau, Heiko Maas, das auch einfach so rausgeplärrt hat, ne? War so, ja, was, die sollen ins Kino gehen dürfen und dann waren alle so, Moment mal, was machst du? Stellen und sowas raushauen.
Was ich an der Diskussion interessant finde, als jemand, der dann doch vielleicht das Tagesgeschehen beobachtet, ist, dass, ich weiß nicht, irgendwie. Das ist so eine Diskussion, wo ich mir vor, also das ist jetzt wieder die Weltverschwörung von Johannes Weißenzähl, bitte festhalten.
Ja, die muss es ja auch geben.
Das ist so eine Diskussion, die irgendwie die Medien- und Berichterstattungswelt einfach so herbeisehnt, weil sie irgendwie eine Diskussion haben will. Ich habe nicht das Gefühl, dass es eine ernsthafte Thematik ist, die Leute gerade beschäftigt. Also es ist irgendwie so dieses impf doch erstmal jemanden.
Ja, ist richtig, aber.
Also die 80-jährige Oma denkt sich nicht, aber ich will gerne ins Kino gehen jetzt. Das ist nicht, das ist nicht das Thema, was wir gerade haben. Und
ich habe mich das aber auch schon gefragt, Alter. Also ich habe mich schon gefragt, wie das ist, jetzt nicht gleich in so einem Gerechtigkeits- und wer darf was Sinn, sondern ich habe mich einfach gefragt, wie das wohl organisiert wird oder wie die Umstände dann sind, ob Leute, die dann vielleicht mit einer gewissen Zeit, die man vielleicht noch abwartet, so irgendwie, also so einen Monat nach der zweiten Dosis, ob man dann sagt, ja, zumindest bestimmte Sachen normalerweise jetzt unter die würden, dürfen die wieder machen. Mhm. Also wie zum Beispiel, was weiß ich, keine Ahnung, wenn man versucht, irgendwie Restaurants oder die Kultur in den kulturellen Bereich irgendwie wieder anzurollen, wieder ins Leben zu rufen, dass man sagt, ja, oder Kinos, dass man sagt, ja, so eine Leute dürfen halt wieder ins Kino. Und ob man denn irgendwie einen Impfnachweis braucht und ich habe geregelt ist und ob sich da jemand Gedanken drüber macht. Also ich finde es jetzt nicht uninteressant.
Ja.
Wenn man mal davon ausgeht, dass irgendwie alles einigermaßen läuft, aber ich finde, das ist auch eine Diskussion, die wir nicht so richtig breit labern müssen jetzt, weil
nee, ich glaube, der interessante Aspekt dahinter ist das, was so ein bisschen mitschwingt, und den kann ich dann tatsächlich ein bisschen nachvollziehen, dass man das so ein bisschen intellektuell erörtern will. Und zwar gehen wir mal davon aus, und das ist ja schon mal so eine grundsätzliche Frage, es gibt zwei Szenarien. Szenario Nummer eins ist, jeder hatte ein Impfangebot. Ja? Also jeder kann, wenn er will, geimpft werden. Ja? Kannst du dann in der Situation, weil dann hat ja jeder die Wahl gehabt, die Impfung in irgendeiner Weise als Voraussetzung für irgendwas sehen, beziehungsweise Leute ausschließen, die nicht geimpft sind. Ja? Mhm. Das ist, glaube ich, eine Diskussion, die können wir nächstes Jahr im Januar führen. Ja? Frühestens, vielleicht. So, ja. Also da muss aber auch jeder das Impfangebot gehabt haben, sonst ist es ja quasi Quatsch, ja. Und damit würdest du die Impfkritiker oder die Leute, die sich nicht impfen lassen wollen, in die Situation bringen, dass sie dann quasi ausgeschlossen werden, ja. Die andere Frage ist so ein bisschen, wenn ein Großteil oder viele Leute geimpft wurden, ja, inwiefern kannst du noch rechtfertigen die Maßnahmen, die es gibt? Ja, weil die Maßnahmen, die wir ja gerade haben, die sind quasi ja sehr eingreifende Maßnahmen, wie es immer so schön heißt. Und es gibt ja sowas wie ein Grundgesetz. Ja, und es gibt ja sowas wie Begründungen, warum Gesetze und diese Eingriffe von Gerichten und von Verfassungsgerichten nicht gekippt werden. Ja?
Ja, ja.
Und wenn diese Gründe wegschmelzen, weil auf einmal Leute oder viele Leute geimpft sind, da rede ich wahrscheinlich vielleicht schon von 10% der Leuten oder 15%
genau,
der Leute.
Genau, dann geht die Grundlage verloren.
Dann geht
genau.
Die Grundlage so ein bisschen verloren. Ja, und dann ist ja die Frage, okay, also wenn jetzt quasi die, ich sag jetzt mal, die Risikogruppen sind alle geimpft. Ja, also die eigentliche große Gefahr, dass bei einer Ansteckung es passieren kann, dass in gewissen Risikogruppen, keine Ahnung, ich sage jetzt mal eine Zahl, 10%, 15% der Leute schwere bis ganz schwere Verläufe haben, das ist gemindert oder fast nicht mehr vorhanden, dieses Problem. Mhm. Ja? Inwiefern kannst du dann noch gerechtfertigen, weil dann ist dann die Maßnahme, Leute sollen keine Erkältung bekommen, also jetzt ganz platt ja, ja. gesagt. Ja? Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die spannende Frage, was da juristisch passiert. Aber da sprechen wir auch von, ich weiß nicht, von einem Zeitrahmen, wo man, wenn man es pragmatisch sieht, ja, niemand will diese Maßnahmen, also kein Politiker will diese Maßnahmen unbedingt beibehalten, ja, und die Maßnahmen, die vielleicht beibehalten werden, wie zum Beispiel eine Maskenpflicht, ist nicht so grundgerecht eingreifend, dass jemand sich darüber ernsthaft beschweren dürfte, ja. Und dann kommt dazu, dann ist dann auch Sommer. Und dann, also, weißt du, was ich meine? Das sind so viele, also, ich finde, es ist so eine, was haben wir neulich geschaut? Feinde. Was haben wir neulich, dieses Buch, dieser Film, darf man foltern, ja. Das ist halt so eine moralische Diskussion, die man ruhig mal führen kann, so für sich, aber die pragmatisch auch jetzt in die aktuelle Phase, in der wir sind, einfach nicht reinpasst, weil die einfach ja. Alien ist.
Ja.
Ich finde, ein nicht ganz unwichtiger Aspekt bei dieser Diskussion ist, dass sie natürlich massiv sämtlichen Impfgegnern in die Hände spielt, weil sie dann quasi sagen, ja, jetzt wollen sie uns halt mit dieser Lockerung für Geimpfte quasi in die Impfung zwingen sozusagen. Das darf man nicht außer Acht lassen. Ich hatte heute, es wurde gestern ja gesagt, dass irgendwie so Anti-Impfblätter verschickt werden und in Briefkästen verteilt werden. Ich hatte heute einen Briefkasten.
Ah, echt?
Ja. Krass. Also richtig mit, was macht Impfung mit ihrem Kind und so. Also ich habe sofort den Mülleimer geworfen, so richtiger Scheiß halt.
Dann sieht's ja nichts, dann muss es bei dir horten, dass es kein anderer sieht, Luis.
Ach so, ja, verbrennen einfach gleich. Ja, das wäre vielleicht auch eine Idee. Und ein anderer Aspekt ist ja auch, dass ja nach wie vor nicht ganz geklärt ist, aber die Wahrscheinlichkeit ja besteht, dass auch gesunde, geimpfte Menschen den Virus in sich tragen und ihn ja auch trotzdem an gesunde Menschen weitergeben können.
Jetzt muss
und das
ich,
ist nämlich ja. Wieso?
Weil ich. Das ist. Wieso das macht mich. Das macht mich wahnsinnig, diese Aussage.
Wieso?
Das no offense an dich. Dieses Thema steht ja im Raum, ne?
Mhm.
So, wir wissen ja noch gar nicht. Und da will ich einfach, und ich habe es noch nicht gemacht, weil ich selbst zu faul bin, weil ich auch müde bin, ja, Corona-müde bin. Aber da will ich einfach mal eine Handvoll echte Experten hören, die mir das sagen, was der Gedanke dahinter ist. Weil so wie ich, als kompletter Laie, ja. Der keine Ahnung von nichts hat, verstehe, wie das Abwehrsystem, das Immunsystem und Impfung funktioniert, ja, ist, ich bekomme so ein Virus in mich rein, der vermehrt sich dann in mir, ja, weil er sich da so ausbreiten kann und Dings, und dann kann ich den Virus wieder weitertragen, indem ich durch meine Atmung und durch meinen Schleimhaut-Dingsbums den wieder in die Welt trage. Ja, das ist also mal so in totaler Banalität erklärt, wie das ungefähr funktioniert. Man hat ein Virus und man steckt andere Leute an. Ja? Mhm. Und jetzt baue ich mir eine Impfung auf, die mein Immunsystem aufbaut, dass ich diesen Virus bekämpfen kann. Ja, dass quasi die Ausbreitung des Virus in meinem Körper zurückgedrängt wird oder vielleicht sogar gar nicht passieren kann. Ja? Und wo ist der Punkt? Ich will nicht sagen, dass das nicht stimmt. Ich will nur sagen, wie ist die Argumentation und wie ist die Beobachtung und wie ist die Mechanik, dass man sagt, ja, es kann trotzdem sein, dass du den Virus weiterträgst und vor allem in einer Form, dass du genauso ansteckend bist, wie wenn du es wirklich in dir hättest. Das ist für mich einfach, das ist so einfach als Thema immer wieder diskutiert wird. Ich glaube, eine Grundlage dahinter, was ich mal so gehört habe, ist, dass tatsächlich in den Studien, die da gemacht wurden, um herauszufinden, ob diese Impfung irgendwelche Komplikationen mit sich zieht, ja, dass tatsächlich nicht geprüft wurde, ob Leute ansteckend sind. Was aber logistisch einfach quasi, da müsstest du die Leute ja quasi, die an der Impfung teilgenommen haben, gefühlt jeden Tag testen, ob die quasi sich angesteckt haben und infektiös waren. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so ein logistischer Punkt, der einfach in der Studie nicht abgedeckt wurde. Und daher kommt dieser fehlende Fakt in den Studien. Und
also das kann schon sein und ich will jetzt ja auch nicht behaupten, dass das der Fall ist. Ich glaube halt, also klar, die Annahme und die Berichterstattung und dass sich da natürlich auf jedes Vielleichtchen gestürzt wird, was es geben kann, das will ich gar nicht außer Acht lassen. Ich finde aber gerade bei dem Thema sollte man diese Möglichkeit schon mit einbeziehen, ob man jetzt geimpften Menschen irgendwie mehr Dinge erlaubt im Bezug zum Wohle der Allgemeinheit sozusagen.
Ich verstehe, was du
meinst. Weil gesetztesfalls, dass es so ist, der Beweis muss quasi erst erbracht werden. Und wir sind ja nun gerade leider durch diese Impfung und durch den Status der Impfung ja irgendwie dann doch in so einer Art
Versuch. Ne? Also, ich formuliere es mal anders. Wenn mir jetzt was sind das, Virologen? Nee, was sind die Leute, die sich mit Viren auskennen? Impfärzte.
Virologen.
Ja, genau. Irgendjemand, ja, die sich damit auskennen. Wenn die mir sagen, ja, das ist bei der Grippe auch so. Ja, oder das gibt es ein Phänomen, dass es bei gewissen Impfungen tatsächlich so ist, dass die Leute dann nicht krank werden, aber immer noch ansteckend sind. Dann sage ich, okay, krass, interessant. Ja, aber das habe ich jetzt auch noch nirgendwo gehört.
Ich verstehe gar nicht so richtig, was jetzt dein Problem dabei ist. Warum verstehst du das nicht?
Weil
durch die Impfung, dadurch, dass dein Immunsystem, was dein Immunsystem macht, ist, wenn ein Virus deinen Körper befällt, kämpft nicht den Virus an, den Virus im Körper, dem es die Zellen, die der Virus befallen hat, um sich zu vermehren.
Ja.
Das Virus kann sich in deinem Körper nur verbreiten, indem es Zellen befällt und sich quasi vermehrt.
Verstanden.
Und da wird gegengearbeitet, indem Virus befallen hat, zerstört wird.
Ja.
Und es wird aber nicht das Virus zerstört. Das Virus existiert in einer gewissen Menge weiter.
Okay.
Aber
die Ausbreitung des Virus in deinem Körper wird zurückgedrängt.
Die Ausbreitung wird runterreguliert, sodass quasi die Anzahl des Virus, also das Vorkommen des Virus in deinem Körper, auf ein gewisses Level runterschrumpft. Nicht mehr
relevant. Verstanden. Aber warum ist dieses Level dann...
Und so
dann immer noch eine Gefahr, dass man dann ansteckend ist.
Naja, das ist halt einfach eine Konzentrationsfrage. Aber so wird ja dieser Test, also der Infektionstest, dieser Schnelltest, auch bewertet. Mhm. Es wird getestet, bist du noch in dir? Mhm. Und bis zu einem gewissen Schwellenwert sagt man, okay, das ist nicht schlimm. Und ab einem gewissen Schwellenwert sagt man, okay, das ist zu hoch.
Okay.
Die Wahrscheinlichkeit, dass du das auf irgendeinem Weg ausscheidest und übertragen kannst, ist noch zu hoch. Und bist du noch ansteckend.
Das ist mir schon, also
das ist bei der Grippe auch so.
Aber das ändert nichts an, also ich sag nicht, dass ich das Wissen habe, wie zu widerlegen, dass das nicht sein kann. Ich sage nur, dass ich dann fundamental an Ansteckung und an der Ansteckungsgefahr, ja, also natürlich kann jeder einzelnes Virus-Dings dazu führen, dass man sich ansteckt, Ja, aber es hat ja was mit Konstellation zu tun und mit Menge. Ja, und dann, also wenn es trotzdem quasi noch eine ähnliche oder eine gleich hohe Wahrscheinlichkeit gibt, ja, dass ich ansteckend bin, obwohl mein Körper eine Ausbreitung in meinem Körper des Virus verhindert, dann ich sag nicht, dass das nicht logisch sein muss. Ich sag, das passt in meinem Kopf nicht zusammen. Verstehst du, was ich meine? Und ich bin wie?
Ich verstehe nicht, was du meinst, ehrlich gesagt.
Naja, wenn du sagst, dein Immunsystem verhindert die Vermehrung und die Ausbreitung des Virus in deinem Körper. Mhm. Ja? Und Vermehrung und Ausbreitung in deinem Körper haben was mit Viruslast und mit Virusmenge zu tun. Mhm. Und wenn du sagst, Gefahr an Ansteckung hat was mit Viruslast und Virusmenge zu tun, dann fehlt für mich ein Puzzleteil. Warum jetzt das Immunsystem, das den Virus bekämpft und weniger Ausbreitung führt, nicht auch den Effekt hat, dass du weniger ansteckend bist?
Hat's ja, aber es dauert halt.
Okay, und das ist aber
das Problem ist halt, dass das, was du du bist ansteckend, wenn du krank bist. Ja, ja? Was wir als Kranksein bezeichnen, ja, wenn oder was weiß ich, und wir haben Schnupfen und das ist ja schon die Reaktion des Immunsystems. Da wird der Körper ja schon ausgespült. Das heißt, die wirklich schlimme Phase ist ja immer kurz davor, kurz bevor es losgeht, dass man sich schlecht fühlt. Das ist ja schon die Reaktion des Körpers. Da ist das Immunsystem schon in voller Fahrt. Und dann wird eine Weile versucht, der Körper alles loszuwerden, was weiß ich, muss raus. Und du hustest ja nicht nur raus, sondern du gibst auch, du schwitzt.
Ja, ja.
Oder weißt du, also oder dir läuft die Nase oder was weiß ich. Und auch da können noch Konzentrationen vorhanden sein von dem Virus, als dass du den überwindest. Ich glaube, also zumindest denke ich,
Wir sprechen ja alle von, keiner von uns ist Experte, um das zum tausendmal zu sagen, ne?
Dass da von einem Schwellen oder dass die Infektionsgefahr an einem Schwellenwert festgemacht wird von der Konzentration des Virus, die du in dir trägst oder die du eben weitergeben kannst. Darum geht's. Also das ist halt so eine Verdammt, dann vermehrt er sich, dein Körper arbeitet dagegen, die Viruskonzentration wieder mit Hilfe des Immunsystems und dann ist das Level irgendwann wieder ich vermute, es ist nicht null. Also ich glaube nicht, dass du...
Das ist das, was ich meine. Also ich bin da voll bei dir, ja? Und wie gesagt, wir müssen es nicht zu Tode diskutieren. Ich sage auch nicht, dass ich recht habe, um Gottes Willen, ja? Ich finde nur, dass diese Aussage, und das ist das, was mich nervt, diese Aussage ist, finde ich, relativ fundamental, ja? Also diese Impfung, heißt nicht gleich, dass die extreme Ansteckungsgefahr durch dieses fucking Virus, was wir da jetzt irgendwie gerade haben, ja, weil es ja auch eine sehr besondere Ansteckungsgefahr hat, weil es sehr leicht ansteckend ist und so weiter, ist nicht unbedingt, dass es gebannt ist. Ja, und das ist für mich... das ist die Aussage. Und ich finde, das ist eine ziemlich, für mich persönlich, eine ziemlich fundamentale Aussage, die das Ganze ziemlich krass in ein anderes Licht rückt. Und wenn dem so sei, ja, dass es dafür Erkenntnisse gibt, die dafür sprechen, ja, oder es nicht unbedingt, dann will ich die besser erklärt haben als in irgendwelchen dahingesagten Kommentaren von irgendwelchen Politikern/Leuten, die irgendwas einordnen, ja, die mir dann mal so eben her erklären, es ist ja noch nicht gar nicht bedacht. Das ist das, was ich meine, verstehst du? Also ich will nicht sagen, dass das nicht möglich ist. Ich will sagen, es ist ein ziemlich krasser Punkt. Und den würde ich gerne erörtert hören. Den würde ich gerne sehen. Ich will eigentlich nicht, um wieder auf dieses Thema zu kommen, ich will eigentlich nicht, das ist wieder so eine Johannesweise, sie regt sich über die Medien und den Journalismus auf, ich will eigentlich nicht hören, der Mars hat gefragt, ob man da ins Kino gehen darf. Nee, ich will Titelstories hören, wo ihr mir erklärt, was das bedeutet. Und das, wie man das einzuordnen hat. Und zwar nicht, das ist das, was ich meine. Verstehst du, was ich meine?
Ja, voll. Und das ist auch ein grundsätzliches Problem und da bin ich auch voll bei dir. Und das ist auch so eine Sache, ich finde zum Beispiel, dass es ein Problem ist, ich glaube, das haben wir sogar schon mal besprochen, ist egal, ich sage es einfach nochmal, quasi die Nachricht nach der Konferenz der einzelnen Minister, diese Ministerkonferenz da, dass das Ergebnis, also dass uns immer bloß das Ergebnis mitgeteilt wird.
Ja.
Die haben jetzt getagt und die haben beschlossen, das und das wird passiert. Mhm. Aber diese Menschen sitzen zusammen und, sofern ich das richtig verstehe, hören sich Experten an, die sie beraten, also Beratungsgremien, verschiedene. Es wäre in der Situation jetzt entsprechend so und so zu handeln. Warum wird auch nicht mal Meinung kommuniziert? Warum wird nicht auch mal nach außen getragen, was wurde denn der Regierung empfohlen? Mhm. Hat sie dementsprechend vielleicht gesagt, okay, nee, wir können, wie ihr das empfiehlt? Oder wurde vielleicht sogar was völlig anderes beschlossen? So, weißt du? Mir ist schon klar, dass es für noch mehr Aufregung sorgen würde, wenn das passieren würde. Aber irgendwie besser dabei fühlen, wenn ich nicht nur wüsste, okay, die haben sich die Experten angehört und haben daraufhin eine Meinung oder haben sie einen Entschluss gefasst, sondern wenn auch mir mitgeteilt werden würde, was ist denn die Expertenmeinung? Ja. Nochmal, nochmal abzuschließen. Also, so wie ich denke, es zu verstehen, ist es nicht so, dass du kannst immer noch das Virus verbreiten, selbst wenn dein Immunsystem in der Lage ist, es zu bekämpfen. Mhm. Was die Impfung der Leute bewirkt, ist nur, dass, und deswegen werden eben auch Risikogruppen zuerst,
die Schwere der Verläufe.
Ist die Schwere der Verläufe. Also, dass nicht jeder x-beliebige, der eventuell schon ein supprimiertes Immunsystem hat, das Virus bekommt und das Immunsystem auf 180 Grad geht. 180? Ja, ihr wisst, was ich meine, ist egal.
180 Grad geht es dann.
Völlig durchdreht und den Organismus umbringt.
Aha.
Ja, das kann halt passieren. Und um das zu vermeiden, wird geimpft, damit das Immunsystem schon auf das Virus vorbereitet ist. Mhm. Du kannst aber trotzdem das Virus noch übertragen. Es ist aber nur so, dass wenn du in einer Gruppe, in einer Population, in der deutschen Bevölkerung genügend Leute impfst, immun gegen das Virus und das Virus kann sich nicht mehr ausreichend vermehren über die einzelnen Wirte. Mhm. Wenn jetzt unter uns dreien werde ich krank, ich huste einmal, dann können. Wenn ihr aber schon beide geimpft wurdet, ist euer Immunsystem in der Lage, dagegen zu arbeiten, dass sich das Virus in euch vermehrt. Mhm. Ihr werdet das Virus aber trotzdem aufnehmen.
Mhm. Ja.
Aber die Konzentration in euch kann nicht so hoch steigen, dass ihr eine Gefahr seid, das Virus weiterzugeben.
Okay, aber da sind wir ja dann genau bei dem Punkt. Ja, also ich will das jetzt nicht, aber das ist genau das, was ich so. Und wie groß ist die Gefahr dann noch? Und warum ist die Gefahr noch bei 5% und vorher ungeimpft ist sie bei 80%? Weißt du, was ich meine? So,
ja, das ist, weiß ich nicht. Da gibt es halt so Modell, also da gibt es halt so Vermehrungsmodelle.
Für ja, 100%. Da gibt es so, bestimmt ganz viele Leute, die das ganz genau wissen und die da eine krasse Meinung zu haben. Und vielleicht hätte ich den Drosten die letzten acht Wochen hören müssen, der hätte vielleicht erklärt, ich weiß es nicht. aber das ist, um das nochmal zurück auf meinen Angry-Punkt zu bringen. Mhm. Ich finde, da wird an der Stelle zum Beispiel viel zu wenig erklärt, ja, und
voll.
Was auch immer, ja, und
voll, ich bin voll bei dir, und das hatten wir auch, kommt denn nicht mal nach der Tagesstandpunkt, der sowas einfach erklärt, sondern da sitzen dann wieder irgendwie die drei Kanzlerkandidaten, wie es so ist oder so, ne, ja, was war jetzt CDU-Parteitag, Vorsitzender wurde gewählt, da sitzen dann die Leute und dann wird darüber geredet, aber das ist entscheidend, um die Bevölkerung darauf vorzubereiten, was auch das ist halt langsam zu spät. Also die Mehrheit ist irgendwie angepisst von der ganzen Sache, so auch zu Recht irgendwie, ne? Also Luis hat auch gesagt, ihn nervt's und ich bin voll bei dir, mich nervt's auch so. Aber, und Luis hat ja auch gesagt, ihn nervt ja nicht die Sache an sich, sondern ihn nervt die Situation, die jetzt daraus entstanden ist. Ihn nervt nicht, dass das Virus existiert.
Ja,
wäre auch ein bisschen vermessen irgendwie, ne? Aber
naja, ich glaube, das darf einen auch nerven.
Ja, na gut, ja.
Aber ja, klar.
Aber du
ja.
weißt, was ich meine.
Ja, ja, total, total.
Und da bin ich übrigens völlig bei dir, Johannes. Also das ist aber auch also wie transportiert. Und das ist ja schon von Anfang an ein Problem gewesen.
Ich glaube halt, was auch zu einem Großteil einfach dazu beiträgt.
Was? Das ist das Geräusch, was Johannes macht, wenn er keine Lust mehr hat, eine Diskussion weiterzuführen.
Echt? ja, das ist dein Podcast-Joker, das stimmt schon so ein bisschen. Ja. Aber das ist gar nicht schlimm, ich mache weiter. Ich finde, also ich habe zum Beispiel letztens, ich habe es ja im Vorgespräch schon erzählt, meine Mutter ist ja Erzieherin, arbeitet im Kindergarten, auf Notbetreuung sie hat zum Glück eine relativ kleine Kita von 17 Kindern, sind irgendwie 10 da. Und was sie vor allem nervt an der ganzen Art, wie damit umgegangen wird, ist eben die Tatsache, dass nichts quasi richtig entschieden wird in den Bereichen, die sie zum Beispiel betreffen. Zum Beispiel, dass dann halt gesagt wird, ja, Kita, wenn möglich, sollen die Eltern ihre Kinder zu Hause lassen. Das ist keine Entscheidung. So, dann soll halt, also da ist es bei ihr dann auch eher so an dem Limit, ja, dann jetzt harter Lockdown, aber nicht wischiwaschi, nichts Halbes und nichts Ganzes. Und ich kann das nachvollziehen, weil, also ich würde mich auch eher da zu dem harten Flügel zählen, der auch sagt, ja, wenn, dann mach doch jetzt richtig dicht und dann Homeoffice-Pflicht, wo es geht und so weiter. Dass das natürlich dann aber auch wiederum den ganzen nicht so sauberen Menschen nicht gefällt, ist mir auch klar. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem, warum sie das halt gerade noch nicht tun oder warum sie es vermeiden wollen. Weil, weiß ich nicht, was dann hier passiert.
Was sind dafür? Ich habe die aktuellste Folge Lage der Nation, den Podcast haben wir schon ein paar Mal empfohlen, kann man hier wieder empfehlen, finde ich. Die haben in der letzten Folge auch gesagt, dass sich wieder hingestellt wurde und gesagt, die Firmen sollen, wenn es ihnen möglich ist, Homeoffice verordnen. Und haben dann gleichzeitig so ein paar Zahlen vorgestellt davon, wie viele Leute denn tatsächlich gerade im Homeoffice sind. Und dass es irgendwie zum Beispiel nur 1% der deutschen Bevölkerung mehr im Homeoffice bräuchte, wirklich einen entschiedenen Schritt gegen Corona oder gegen die aktuell sehr hohen Zahlen machen zu können, so, ja. Und da wurde auch kritisiert, warum stellt sich niemand hin und sagt, nicht wenn möglich, sondern du und du, ihr sorgt jetzt dafür, dass eure Leute ins Homeoffice kommen. Und zwar mit den und den Mitteln. Und wenn ihr dafür Geld braucht, wird euch hier Geld zur Verfügung gestellt. Darum wird so agiert, aber nicht, also.
Ich würde mich jetzt gern mit euch 2 Stunden lang über die verkackte Corona-Politik unterhalten. Wirklich. Ich glaube, die Realität ist, jeder von uns ist, der noch bei Sinnen ist, versteht, warum aktuell, in der aktuellen Situation, wir uns einschränken müssen oder die Einschränkungen, die wir uns schon gemacht haben, wir die beibehalten müssen. Ja, und es schmerzt und es nervt und es ist Abfuck. Ja, den Frust, den man da hat, ja, finde ich, den soll man nicht in Corona-Skeptiker-Scheiße reinstecken. Ja, also das ist halt einfach Quatsch. Aber man sollte sich definitiv aufschreiben. Ich vergesse es nicht, wie ihr das verkackt habt. Ja. Liebes Establishment, liebe Politiker-Establishment, weil ihr habt das verkackt, ja, also, weißt du, mir ist schon bewusst, dass wenn die Inzidenz 1000 ist und jeden Tag 1000 Omas und Opas sterben, dass es dann keinen Sinn macht, den Lockdown zu lockern und die Bars wieder aufzumachen, das ist mir schon klar, dass das Quatsch ist, ja, aber all das, was jetzt aktuell ist, ja, und wie es sich entwickelt hat, ist, und ich bin wirklich Amateur, ja, jetzt nicht eine Erkenntnis, die vom Baum gefallen ist im Januar oder im Dezember, Ja, das hättest du alles schon von diesen tollen Experten schon im wahrscheinlich April erklärt bekommen können. Ja, und da ist diese, das Homeoffice-Thema ist eins davon, das ist so, das ist einfach verkackt worden. Ja, bewusst oder unbewusst, ja, wenn man jetzt super zynisch ist, kann man sagen, ja, die wollen das gar nicht anders und das ist schon okay für die, das nehmen die in Kauf. Und wenn man es noch zynischer nehmen will, dann, die sind einfach blöd, ja, die checken das nicht oder so, keine Ahnung. Aber nichtsdestotrotz, wenn irgendjemand von euch da draußen, ja, sich den Spitzenpolitiker und die Führungsperson in seinem Bundesland und in seinem Land und in seinem Staat anguckt, ja, und dann der Meinung ist, bei der Bundestagswahl, die dieses Jahr kommt, dass die Leute schon richtig gehandelt haben, ja, dann würde ich euch nochmal bitten, darüber nochmal nachzudenken, weil ich glaube nicht, dass das so war. Ja, das heißt nicht, dass man auf die Straße gehen muss und alles anzünden muss und dass man sagen muss, das ist eine Diktatur und so. Das ist einfach die Realität, in der wir leben. Wir müssen es halt damit, müssen es jetzt ausbaden. Ja, aber souverän gehandelt wurde diese sogenannte zweite Welle meiner Meinung nach gar nicht. Ja, und das, was Louis anspricht mit den lockeren Regeln und am besten wäre oder das im Homeoffice, das sind all die Fehler, die gemacht wurden. Ja, weil.
Aber denkst du denn, dass... Ja, sorry.
Nee, Paul, mach ruhig.
Denkst du denn, dass... Also, nee, da bin ich immer so ein bisschen uninformiert, aber rein realistisch betrachtet sind die nächsten Kanzlerkandidaten der Scholz und der Laschet jetzt vermutlich, ne, als CDU-Vorsitz oder nicht?
Das finde ich die tollste Frage. Als du die Frage gestellt hast in unserem geheimen 1024, in unserer geheimen 1024 Telegram-Gruppe, in der nur wir sind. Ja.
Und zusammen mit dem Wendler sind wir da.
Genau, ja. Der Wendler war auch eingeladen. fand ich gut, dass du die beiden Namen als die nächsten Kanzlerpapis in den Raum geworfen hast. Ja. Ja, erzähl weiter, sorry.
Aber ist es falsch? Sind es nicht die richtigen Namen?
Ich glaube nicht, dass die Wahl zur Bundestagswahl entscheiden wird, ob wir Scholz oder Laschet als Kanzler bekommen werden.
Echt,
ja? Also ich glaube nicht, dass Armin Laschet Kanzlerkandidat wird.
Das kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen.
Also glaub ich nicht. Ich bin mir, mein Bauch sagt mir, der Söder wird es versuchen. Und dann ist es schon mal Scholz versus Söder. Und dann glaube ich nicht, dass diese Wahl entscheiden wird, ob Scholz oder Söder Kanzlerkandidat wird. Ja, weil ich glaube, Scholz hat einfach keine Chance, Kanzler zu werden. Also nicht nur, ich glaube, der Söder gewinnt, sondern ich glaube nicht, dass das die Frage wird.
Ja, okay. Ist eigentlich auch nicht meine eigentliche Frage. Meine eigentliche Frage ist, wünscht oder würdet ihr euch jetzt einen Wahlkampf von einer Person wünschen, die sich eben auch hinstellt und sagt, ja, die und die Fehler wurden gemacht und ich hätte es anders gemacht oder dann und dann, und also wenn es soweit ist, dann wird das und das anders gemacht? Oder glaubt ihr, ja, Frage zu Ende.
Also,
Würde euch sowas jetzt abholen quasi?
Ich formuliere es anders. Also erstens glaube ich nicht, dass diese Frage, über die wir gerade diskutiert haben, tatsächlich eine Frage sein wird, bei der wir uns mit der Bundestagswahl beschäftigen werden. Weil dann Corona ist dann zu dem Zeitpunkt schon wahrscheinlich, also die Maßnahmen, die wir gerade haben, werden, außer jetzt, es kommt der nächste Virus um die Ecke und die Impfung hilft nicht und wir müssen den ganzen Scheiß nochmal 2 Jahre durchstehen. Das ist vielleicht ein anderes Thema, aber ich glaube nicht, dass das die Corona-Maßnahmen, die wir gerade eben diskutieren, ein Thema zur Bundestagswahl wird. Das war halt auch der Optimist in mir. Also ich gehe einfach davon aus, die Risikogruppen werden durchgeimpft, der Sommer wird das Virus noch weiter zurückdrängen und im Herbst wird es vielleicht das Problem noch geben, aber da wird man mit minimalen Maßnahmen das irgendwie im Rahmen halten können, dass jetzt nicht jeden Tag 1000 Leute sterben.
Glaubst du, mit den Folgen der ganzen Sache irgendwie auseinandergesetzt werden muss.
Und die Folgen dann ist was anderes, ne? Das ist dann so ein bisschen, was ist die Strategie, um die die Problematik, die in der Gesellschaft entstanden ist, die Wirtschaftsproblematik, die entstanden ist, die Bildungslücke, die entstanden ist für die Schüler, die jetzt ein Jahr im Grunde keine ordentliche Bildung bekommen haben. Wie kann man das aufholen? Das glaube ich schon eher. Also das ist schon eher, glaube ich, Thema. Aber das wird nicht, versteht, was ich meine? Es wird nicht um die Maßnahmen gehen, Lockdown oder kein Lockdown, sondern es wird eher darum gehen, wie gehen wir damit um, dass wir diesen Schritt gerade durchgemacht haben. So.
Ja gut, aber es wird ja wahrscheinlich, und selbst wenn es von mir aus keine, rationale Kausalkette ist, wird ja wahrscheinlich schon gesagt werden, ja, ihr habt für die und die Maßnahmen gesorgt und die Maßnahmen haben jetzt eben Bildungslücke und Wirtschaftslücke entstanden sind und so, ja? Also meinst du nicht, dass das eine Diskussions- oder eine Argumentationskette sein wird? In einem Wahlkampf? In einem
ja, vielleicht. Also es wird so ein bisschen der wenn der Söder tatsächlich antreten wird, repräsentiert er ja einen Politik, keine Ahnung, Politikstil, der eher, ich sag jetzt mal, autoritär daherkommt, ne? Ich weiß, was richtig geht und so, und das wird er schon als Bühne nehmen und dann wird sich schon abgearbeitet werden, ob das Richtige ist für Deutschland. in der Form klar, also wird auf jeden Fall einen Einfluss haben, beziehungsweise die werden die aktuelle Phase nutzen, um sich zu profilieren in der Beziehung, ne? Klar, logisch. Ich glaube, es ist, keine Ahnung. Also ich bin sehr gespannt auf die Bundestagswahl. Aber ich habe
nur Angst.
Nur Angst.
Ich habe nur Angst. Ey, also nee, sorry, ich wollte euch nicht unterbrechen. Ihr wart gerade noch so im Gespräch. Ich fange einfach gleich mit meinem März und den ganzen Kackmännern. Sagen wir Kackmänner. Mit den ganzen Kackmännern fange ich einfach gleich an. Mach die mal erstmal fertig.
Du, also Johannes, du sagst es so ein bisschen so, als hättest du schon quasi...
Ich habe die Bundestagswahl schon entschlossen.
Als hättest du zumindest eine Meinung... Also ich finde,
eine es Prognose. Klingt
so, als hättest du eine Meinung dazu, was Diskussionsthema zu...
Ach, ja, also ich gehe davon aus... Und ich glaube, das ist jetzt keine super crazy, outlandische, you heard it here first Aussage, dass sich im Wesentlichen darauf hinauslaufen wird, dass es eine schwarz-grüne Regierung gibt. Also ich gehe davon aus, dass die Grünen in irgendeiner Weise, und das ist, glaube ich, das, was die Themen sein werden, wie stark werden die werden? Ja, also werden sie es schaffen, bei ihren Traumumfragewerten von 20% zu bleiben und das zu halten? Und
dann quasi eher mit so Themen wie so Umweltpolitik oder was?
Genau, und dann quasi die Diskussion, okay, was bekommen wir den Schwarzen aus dem Leder geleiert, ja, aus den Rippen geleiert, was können wir denen abverlangen? Und die CSUler und CDUler werden sich denken, okay, wie viel können wir denn unserer Basis zumuten, ohne uns vorwerfen zu müssen, dass wir uns verkauft haben? Und ich glaube, darum wird es viel gehen. Ja, ich glaube, es wird viel gehen um grundsätzlich grüne Themen versus grundsätzlich konservative Themen. Und ich denke, darum wird's gehen. Und wie das endet, weiß ich nicht. Ja, also es kann auch gut sein, ich will nicht sagen, dass es garantiert ist, es kann auch gut sein, dass da irgendeiner sich einen krassen Fauxpas leistet oder dass sich das irgendwie totläuft oder noch irgendwas anderes passiert, irgendwie Fukushima zum zweiten Mal explodiert oder es einen Terrorangriff gibt oder irgend so ein Kack und es sich alles um andere Themen leiert. Aber
ja. Und was heißt es denn, dass die Grünen auch einen Kanzlerkandidaten stellen oder was?
Das ist ja die große Frage, das haben sie ja gesagt. Also, der Habeck hat wohl gesagt, dass ihr Ziel ist das Kanzleramt. Was natürlich auch sonst daher geredet. Ich gehe nicht davon aus, dass es realistisch ist. Die CDU wird, die Union wird einfach die stärkste Fraktion sein und dann werden die den Kanzler stellen. Da werden die sich gar nicht drum, also das ist einfach, ist, wie es ist. Ja, die spannende Frage ist, also das kann man auch scheiße finden. Ich will nicht sagen, dass ich das gut finde. Ja, ich
nee,
sagen,
alles gut, alles
ich,
gut.
Ich glaube, darauf läuft es hinaus. Ja? Und da ist dann, glaube ich, die taktische Frage bei den Grünen eher, okay, wie gesagt, welche Ministerien können wir uns und müssen wir uns so als Junior-Junior-Partner abspeisen lassen und bekommen halt dann irgendwie, no offense, das Familienministerium und das Entwicklungsministerium und das Ministerium für Bau oder so, ja, oder bekommen wir irgendwie das Finanzministerium und das Wirtschaftsministerium oder was auch immer, ja. Und ich denke, darauf werden sie sich eher einbeißen, wenn es soweit ist, ja. Genau, also ich, das ist so meine Prognose dafür. Und wir werden irgendwie feststellen, dass solche Themen gedroppt werden. Ja, also dass sowas wie die Grünen werden vielleicht die eine oder andere rote Linie aufmalen, von denen sie davon ausgehen, wenn wir in die Regierung gehen, zum Beispiel, das habe ich jetzt, ich habe das mir auch nicht ausgedacht, ich habe das irgendwie von einem schlauen Kommentar gehört, einem schlauen Podcast, wenn wir an die Macht kommen, dann wird es eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Autobahn geben. Ja, so ein schönes Thema, wo an jedem Stammtisch man sich diskutieren kann. Ja. Und dann wird man sagen, das muss es sein. Und dann muss die Union sich überlegen, können wir das fallen lassen oder nicht? Und das ist, glaube ich, so ein Thema, wo sie fallen lassen könnten, wo sie sagen könnten, ja gut, dann machen wir das halt. Mhm. Ja?
Würde ja auch mal Zeit werden.
Ja, genau. Bei dem Thema war halt das interessante Aussage, dass quasi die Mehrheit der Deutschen das sowieso will. Ja, also es ist so ein
Union-Thema,
aber oder irgendwie, es gibt eine Geschwindigkeitsbegrenzung außer für Elektroautos oder sowas. So ein Kack halt.
Die eh nur 150 fahren.
Als ich das letzte Mal mit mehr durch Deutschland fahren musste, war ich schon sehr froh darüber, dass ich rasen durfte, weil es einfach schneller ging. Ja. Also es war schon, ja, weiß ich auch nicht, aber so oft passiert das nicht, deswegen kann ich da wahrscheinlich schon gut drauf verzichten. Dann sollen sie halt, egal, die da oben, die machen da, sowieso
was. Die machen eh, was sie wollen.
Paul, jetzt haben wir irgendwie deine Frage, ist jetzt so ein bisschen verschütt gegangen, weil du ja gefragt hast, ob einen das jetzt abholen würde, wenn
ja.
Da so Fehler zugestanden werden oder so.
Ja.
Also ich glaube ja, das wird nicht passieren, weil keiner von unseren Politikern, die dort derzeit sich präsentieren oder auch jetzt für die CDU, für diesen Fraktionsvorsitz sich zur Verfügung gestellt haben, überhaupt irgendwie im Ansatz irgendwie sowas wie einen Arsch in der Hose besitzen, um sowas jemals zu tun, weil die sitzen alle, weiß ich nicht, in ihrem Spiegelkabinett und frisieren sich die nicht vorhandenen Haare.
Jetzt kommt aber der Pöbel raus hier, guck mal an.
Ey, sorry, ich krieg wirklich so eine Krawatte, Alter, wenn ich diese ganzen drei Schnösel da sehe.
Die sind ja alle weg jetzt.
Louis, ja, alle das weg. Ist, und das ist
nur noch
das ist
Armin Laschet.
Ah, ja, der lustige Hobbit aus dem Auenland.
Habt ihr euch die Rede von ihm angehört?
Habe ich nicht, nein.
Müsst ihr machen.
Ich muss aber dazu sagen, ja. Als es hieß, es ist Laschet geworden, war bei mir erstmal im Kopf so ein bisschen so der Aufatmer, weil ich so dachte, ey, Gott sei Dank nicht der Mann aus den 80ern, der noch mit so einem dicken Knochen in der Hose rumrennt und irgendwie noch nie was von Gleichstellung und sonst was gehört hat.
Erstmal Norbert
Röttgen
in Ruhe.
Norbert Röttgen, was?
Hey, der wollte immerhin eine Partnerin als Kanzler im Führungsduo, die er noch nie benannt hat, auch cool. Yeah. Und also wirklich, also ich habe die ganze Zeit so gedacht, ey, wenn Merz, das wäre so das Grauen für viele gewesen und für mich auch. Jetzt habe ich mich aber gerade gefragt, weil Johannes, weil du das ja auch gerade so schon so angeteasert hast, wie in so einem gruseligen Sequel, was irgendwo noch auf uns so Söder 2, der BioWare kommt zurück, weil du das ja schon so angeteasert hast. Ich vergesse den immer. Und der ist so wie die dunkle Bedrohung, so steht er im Hintergrund und wartet. Weißt du? Und den habe ich völlig vergessen. Und jetzt habe ich mich, warte, nur um das, dann bin ich mit meiner kleinen Wut- und Hasstirade, zu der ich mich alter Wutbürger immer wieder hinreißen lasse, auch zu Ende. Wer ist denn schlimmer? Also wer wäre denn schlimmer? Merz oder Söder? Oder ist das jetzt zu populistisch? Bin ich da jetzt in meiner Bildzeitung gefangen?
Also die Frage, schlimmer für was? Als Kandidat oder als Kanzler?
Naja, also ich gehe mal, also
gibt ja diese These.
Nehmen wir mal an, weil ich glaube Merz, wenn der jetzt Fraktionschef geworden wäre, wollte der auch Parteivorsitzender, Entschuldigung, dann wollte der auch Kanzlerkandidat werden, auf jeden Fall. Ja. Weil er ist ja danach sogar mit wehenden Fahnen zu Angela Merkel gerannt und gesagt, ich will jetzt aber Wirtschaftsminister werden. Ja. Und zum Glück hat sie ihn links und rechts geohrfeigt und aus dem Büro geworfen.
Richtig.
Jetzt kommst du, Johanna. Oder jetzt kommst du.
Nee, also die Frage ist ja, das ist natürlich alles so ein bisschen politisches Schachspiel, ja. Und ich mag das eigentlich, ich finde es auch spannend, aber ich mag es eigentlich auch nicht so gern, weil ich immer dann finde, dass dann so ein bisschen Parteienforschung und Horse Race, ne? So, wer wird's? Und wenn es der wird, dann wird's der andere und dann verliert der und so, statt quasi zu überlegen, okay, was wäre denn gut? Ja, so.
Ja gut, aber ich meine, wir haben kein Königshaus,
sind
nicht in Great Britain, so irgendwas müssen wir uns halt jetzt hochziehen.
Exakt.
Und wenn es Friedrich Merz
anfängt. Exakt, es ist im Grunde das, ja. Die These war ja, und die kann ich, wie gesagt, ich bin da kein Experte, die These gibt's ja, dass ein Merz als Kanzlerkandidat insofern positiv für die, ich sag jetzt mal, progressive linksliberale Bewegung wäre.
Ist das so?
Ja, weil er natürlich ein Thema gewesen wäre, er wäre natürlich ein Kandidat gewesen, der perfekt sich anbieten würde, um einen sogenannten Lagerwahlkampf vonstatten gehen zu lassen. Ja, also wo man ganz klar sagen kann, okay, der ist super wirtschaftsliberal rechtskonservativ, ja, versus eine, wie gesagt, progressive Regierung Rot-Rot-Grün, die in irgendeiner Weise für als Alternative dastehen würde. So, ne? Das wäre so ein bisschen, da hätte man wenigstens ordentlich einen Angriffspunkt gehabt, da hätte man mobilisieren können. Ja? Das ist so ein bisschen die eine These, die da im Raum steht. Und der Söder genauso wie der Laschet sind so Landesväter. Die bieten nicht so wahnsinnig viel Angriffsfläche. Versteht ihr, was ich meine? Die sind auch nicht so sozial kalt und herzlos wie der Merz, als sich auch gern fast schon selbst präsentiert. So, das ist ja irgendwie, wenn man Reichensteuer macht, das ist ja quasi super unfair und so, ne? Und also so ein bisschen so die Leute sollen mal wieder arbeiten gehen, der Lockdown, dann gewöhnen sie bloß dran, dass sie da haben sie Langeweile daheim und so. Solche Aussagen musst du vom Söder nicht hören, ja? Und man muss immer, auch wenn man das als super linker Mensch nicht wahrhaben will, man muss immer bedenken, dass die CSU, ja, die haben sozial in ihrem Namen tatsächlich in irgendeiner Weise verinnerlicht. Man muss dem nicht zustimmen, was die unter sozial verstehen. Aber die vereinnahmen dieses Thema schon auch. Die sind seit 150.000 Jahren die Chefs in Bayern. Und die, wenn du der Chef von so einem Land bist, dann kannst du nicht sagen, fuck die Armen oder fuck die Arbeiter. Ja, das heißt, die haben auch in irgendeiner Weise immer in ihrer Rhetorik und ihren Positionen quasi, in Anführungszeichen, soziale Themen drin. Ja, also sie stehen nicht so auf, die Leute sollen Aktien anlegen, damit sie was für ihre Rente haben. Das ist nicht so deren Angriffspunkt, ja, das ist eher so die Merz-Welt. Das heißt, der Laschet, und der ist ja auch so ein, der kommt ja hier, was ist das, NRW, ist ja auch so ein super Arbeiter und Bergbau und Gewerkschaftskack, ja, und da kommen die schon auch daher, die kommen mit so einem Gestus, und da kann man sich nicht so krass an so einer typischen Links-Rechts Diskussion abarbeiten. Verstehst du, was ich meine? Das heißt, das war so ein bisschen ein Engel, wie Leute gesagt haben, was Merz positiv wäre. Ich glaube nicht, dass es positiv gewesen wäre, wenn der Merz da gewesen ist, weil wir ja auch feststellen, wenn wir in andere Länder schauen, dass die Diskurse sich auch verschieben. Ja, also es ist nicht so ein Links-Rechts-Kurs. Ja, und der Merz ist so ein ganz komischer Populist, der auch nicht so wahnsinnig viel Angst hat, in alle möglichen Richtungen mal auszuschlagen. Und ich glaube, das hätte das hätte nicht so viel Spaß gemacht. Ich glaube, das wäre nicht so cool gewesen, wenn der, deswegen bin ich eigentlich ganz, auch ganz froh, genauso wie du, dass es ähnlich geworden ist, so von meiner politischen Überzeugung. Ich glaube auch nicht, dass Schwarz-Grün geil ist. Also wirklich nicht. Ja, also wirklich nicht. Ich glaube, die Union sollte nicht mal in der Regierung sein, aber es ist in Deutschland einfach unglaublich unrealistisch, im Jahr 2021 davon auszugehen, dass die Union nicht an die Regierung kommt. Es ist kein Grund, aufzugeben. Es ist kein Grund, nicht, was weiß ich, die Linken zu wählen und der SPD zu wählen und wen auch immer ihr glaubt, wählen zu müssen, als Gegenstimme für die Union. Aber es ist, es ist einfach noch sind wir da nicht. Deutschland ist einfach ein unglaublich konservatives Land. Und ein Land, was unglaublich Angst vor Veränderungen hat und was Stabilität einfach richtig geil findet. Und wir sind ein unglaublich, unglaublich altes Land mit ganz vielen Leuten, die einfach
stabil, ja.
So, das, so sehr ich mir das wünsche, ich wünsche mir, was weiß ich, Annalena Baerbock in als Bundeskanzlerin, die jedes Thema mit einer Gruppe von Experten durchdiskutiert und dann erklärt und dann die rational richtige Entscheidung gefällt wird und somit das Land in Glorie bringt. Das wünsche ich mir, aber das ist wahrscheinlich nicht so.
So weit sind wir einfach noch nicht.
Nee.
Das ist ein schönes Schlusswort für die Diskussion, finde ich.
Also ja, Annalena Baerbock ist meine...
Wenn du noch was sagen möchtest, dann sag was.
Nee, ach, keine Ahnung. Nee, das Ding ist, ich habe das jetzt so in letzter Zeit verfolgt und ich muss richtig aufpassen, dass ich nicht in so eine Angela Merkel Nostalgie verfalle nee. Ende des Jahres. So.
Verliebt, ich weiß es. Hier oben steht sie. Die ist Kult, die ist ein Meme, die Frau. Ja, das ist, ich bin da bei euch, ja, kann man alles machen, ja, und die hat's auch fast schon leicht in dem politischen Spiel, das wir uns da jeden Tag angucken müssen, da einfach wie die coole Sau rüberzukommen und zu sagen, naja, was wollt ihr denn? Das ist, die hat ihre Rolle gefunden, das ist perfekt, aber glorifiziert mir nicht Angela Merkel zu sehr.
Nein, das weiß ich ja auch, aber du hast schon recht, sie hat sich eine Position erarbeitet, indem sie am Ende mit so einem unfassbar richtig guten Standing da rausgehen kann noch mal in die Kamera salutieren und keiner wird dann am Ende irgendwie mal sagen, das war alles so richtig kacke oder so, ne?
Absolut.
Das hat sie schon gut gemacht.
Das ist einfach unsere Queen geworden. Das
werden schon ein paar Leute sagen.
Das ist einfach unsere Queen geworden.
Ja, klar.
Es ist einfach diese schuldige Lady, die ja, also das von daher gesehen, ich respektiere sie. So, also das ist so das Ding. Ich glaube, das ist so, auf einmal gibt es einen Politiker, der quasi es geschafft hat, wegzugehen von ich bin ein Parteiprogramm hin zu ich bin das Staatsoberhaupt. Das hat sie halt geschafft. Dafür war sie aber auch fucking 16 Jahre an der Macht. Mhm. Ja, also das schaffst du halt nicht, wenn du ein Jahr an der Macht bist oder zwei.
Genauso lange wie Kohl, ne?
Ja, den Kohl hat sie abgedankt, hätte ich fast gesagt.
Echt?
Kohl war auch 16 Jahre.
12, oder was?
Nee, beide 16. Jahre. Beide 16, okay. Ja. Sie hat quasi...
Ich muss immer an einen Satz denken, Johannes, den du mal im Podcast gesagt hast, und das ist wahrscheinlich, das Zitat, was ich mir mal gemerkt habe aus unserem Podcast, wo du gesagt hast, Angela Merkel ist nicht die Kanzlerin, die wir wollen, aber die Kanzlerin, die wir brauchen. Und fand ich natürlich einmal charmant wegen der offensichtlichen Dark Knight Referenz, aber auch weil da so
wir verdient haben.
Die verdient haben. Ja, stimmt, ja, das hast du gesagt. Ja. Und ich finde, vielleicht tappe ich da gerade so in dieselbe Bärenfalle, weil es so ein bisschen ist wie Weihnachten, wenn du zur Familie fährst und du willst halt, dass es am Heiligabend dann halt Klöße mit Gans gibt. Und dann willst du halt nicht, dass das in den Jahren danach jemals wieder anders ist. So. Dann soll es halt immer Knödel und Gans geben. So. Und dann gibt's demnächst keine Gans, sondern halt Söder oder so.
Es wird spannend, es bleibt spannend. Wir gucken uns das alle gemeinsam an. Überlegt euch mal, was noch so passieren könnte. Haltet die Augen offen. Da geht's jetzt los.
Mein Puls
die fangen alle an. Im März will die Union den Kanzlerkandidaten ausrufen. Und dann müssen sich die Grünen auch immer mal überlegen, wer jetzt von den beiden das tatsächlich behaupten will, dass er es machen will. Und da gehe ich einfach davon aus, dass es die... Ich weiß es nicht.
Mein Puls ist einfach wieder zu hoch.
Das ist ja tatsächlich so ein bisschen so, oh Mann, so, da hat man die Merkel und dann die Karrenbauer und dann ist die Leyen, ist nach Europa geschickt worden und so, es kann ja wohl nicht wahr sein, können wir nicht einmal endlich wieder einen Typen irgendwo rausgraben. Na, jetzt haben sie es geschafft. Hört euch mal die Rede vom Laschet an, wenn ihr Langeweile habt. Ich sag nicht, dass es eine geniale Rede war, aber ich habe die vom März irgendwie angefangen und abgebrochen, weil das war wirklich auch eine sehr schlechte Rede. Und der Laschet hat eigentlich eine ganz geile, und dann am Schluss hat er einen geilen Move gemacht. Das muss ich euch spoilern, leider. Da müsst ihr drauf achten. Er hat vor so einem Pult gesprochen, ja, mit diesen zwei Mikrofonen, die so rauszeigen, ne, die gibt's ja dann immer so, ja. Hat er vor seinem Pult gesprochen, hat so in die Kamera geschaut und hat es so gemacht. Und dann hat er für seinen letzten dramatischen Endpunkt, ja, hat er sich tatsächlich, ich dachte, ich flippe aus, ey, hat er sich tatsächlich, ist er vom Pult weggegangen, hat sich neben das Pult gestellt, hat sich quasi so ans Pult gelehnt, die Beine so überschlagen.
Hat die Hose aufgemacht.
und hat dann das Mikrofon, diese zwei Arme, ja, die waren dann da drüben, ja. Hat das eine Mikrofon so rüber zu sich gezogen, hat sich so reingelehnt und hat so, und deswegen, ja, hat mein Papa mir schon gesagt, ja, die Leute sollen jemanden wählen, den sie vertrauen. Vertrauen sie mir. Hat dann die Kamera noch die gezeigt. Ich dachte, ich flippe aus, ey. Das war richtig gut. Das war richtig, das war 1A.
Es klingt im Kopf nach einem Stockfoto.
Ja, es ist also, es war sehr, sehr gut inszeniert.
Sehr gut. Apropos Stockfoto, Johannes, ich habe kein Bild mehr von dir.
Ja, ich sehe euch noch. Ich hatte vorhin mal so einen Ausbruch, aber ich sehe euch noch. Ist noch alles, bei mir ist auch meinerseits alles okay.
Aber du guckst, der Freeze-Frame von dir ist sehr, also du guckst sehr verschmitzt.
Verschmitzt ist gut.
Verschmitzt selbstbewusst.
Ja, das ist immer wichtig. Das ist bei Google Meet die halbe Miete, ne? Schafft man es immer, dass der Freeze-Frame gut genug ist. Kommen wir zum Part der einer jeder Episode, die uns allen Schweißausbrüche auf die Stirn jagt, weil wir jetzt panisch uns überlegen müssen, was wir denn jetzt tatsächlich hier in dieser Runde empfehlen könnten. Und zu Beginn heute würde ich mal sagen, nicht wie immer machen wir Louis, oder? Paul, wie ist das jetzt?
Großartig.
Großartig. Louis, was hörst du gerade so?
Zigarette
an, ne?
Mach mal. Gehört habe ich gar nichts. Musik vom letzten Jahr, das Jahr ist ja noch nicht so alt, dass es jetzt schon wahnsinnig neue Sachen gibt. Außer dass natürlich die sämtliche Single Drops von Audio 88 und Yesin, das Album erwarte ich mit höchstem Gänsehautfaktor. Die letzte Single Lauf war ein Genuss für mich, der ist mir auf der Zunge zergangen wie sanft püriertes Rap-Sorbet. Das war großartig. Genau das, was ich gerade gebraucht habe, damit vielleicht die nächste Hasstirade, wie sie eben gehört habt, vielleicht unterbunden wird, weil mir jemand anderes die Arbeit abnimmt. Das auf jeden Fall hören und ich empfehle noch was zum Sehen, weil ich es jetzt erst kürzlich beendet habe und das ist sehr sehenswert und zwar in der ARD-Mediathek. Also wenn ihr das schaut, dann kriegt ihr was für euer GEZ-Geld und zwar eine neue Staffel von der Doku-Reihe Der Blaue Planet.
Ulala.
Wo es sich um sämtliche Gewässer auf der Erde dreht. Also vornehmlich um die Weltmeere, unterteilt nach verschiedenen Rubriken, also die Hohe See, Küstenregion, was weiß ich, Korallenriff und so weiter und so fort. Das wirklich in unfassbar tollen Bildern einfach das Ökosystem Weltmeer gezeigt wird und was es dort für abgefahrene Tiere gibt. Wirklich ganz viele Tiere, von denen ich noch nie was gehört habe. Ganz, ganz tolle Serie, kann ich dir empfehlen, mit einem ganz tollen Sprecher, Axel Milberg, den vielleicht der ein oder andere aus dem Tatort kennt. Der Borowski-Schauspieler ist das, der eine ganz tolle Stimme hat und das wirklich hervorragend macht. Und das möchte ich empfehlen. Schaut euch das an und seid begeistert von der Welt. Ich habe mich mehrmals beim Schauen der Doku dabei erwischt. Also mir kam so der Gedanke, wir suchen immer so nach krassen Leben im All. Dabei haben wir so krasse Tiere auf unserem Planeten.
Das stimmt wohl.
Und Paul, ich musste mehrmals in dieser Doku an dich denken, weil ihr ja vor zwei Folgen in der Doku, in der Folge darüber gesprochen habt, dass ja in so einer Doku quasi die Größenverhältnisse von Tieren so gar nicht richtig erfassbar sind, ne? Also da sieht man dann halt auf so einem kleinen Bildschirm so einen süßen Eisbär und der ist halt in Wirklichkeit 4 Meter groß. Und ich habe mir das bei der Doku halt so ein paar Mal versucht vor Augen zu führen. Und das ist schon, überwältigt einen schon ein bisschen. Und passend dazu habe ich gesehen, hat Google eine neue Funktion eingeführt. Wenn ihr ein Tier sucht, zum Beispiel den Königstiger oder den weißen Hai oder von mir aus auch einen Eisbär, dann könnt ihr
jetzt nicht.
Dann könnt ihr euch den in die Wohnung quasi per AR könnt ihr euch den in eurer Wohnung anzeigen lassen und seht, wie groß der gerade ist. Und das Feature ist ziemlich geil.
Okay, das ist wirklich crazy.
Wohnung. Was machst? Hast du denn da ein Foto von deiner Wohnung oder was?
Nee, du musst dir dafür, glaube ich, die Google-App runterladen auf dein Smartphone.
So kriegen
und dann suchst du das quasi über Google und kannst dir das dann anzeigen lassen und dann geht deine Kamera an und das wird dir dann live in deine Wohnung quasi reingemappt. Und ich habe das mit einem Königstiger gemacht und der war halt, weiß ich, der war schon die Hälfte, also der hatte eine Schulterhöhe, die ging über die Hälfte meiner Tür so. Also
hat er elegant also gepinkelt?
Nein, hat er nicht, aber die gucken ganz, ganz lustig und machen auch mal das Maul auf und schreien und sowas. Es ist tatsächlich eine geile, also das erste Mal, dass ich auch von so Augmented Reality wirklich auch ein bisschen, wo ich so dachte, okay, das hat einen Mehrwert für mich. So, da wird nicht nur was Lustiges mitgemacht, sondern auch was, wo ich danach sagen kann, okay, ich kann jetzt einschätzen, wie groß so ein Tier ist. Das fand ich ziemlich cool.
Cool. Das hört sich auch cool an.
Auf jeden Fall, probiert es mal aus. Das einzige Manko ist halt, wenn ihr euch diese App runterladet von Google und ihr wollt das machen, dann steht da natürlich, ja, Google will hier drauf zugreifen und auch noch aufs Mikrofon und Kamera und so weiter. Also Datenkrake ist am Start.
Natürlich. Hast du es auch mal mit einem ganz kleinen Tier probiert?
Ja, es geht tatsächlich auch mit einer Katze und mit einem Labrador und sämtliche Tiere, also Hunderassen geht auch. Kannst du dann gucken, wie groß der Hund
ist? Ja, aber Luis, ein ganz kleines Tier.
Eine Ameise.
Ach so.
Relativ große Ameise, aber trotzdem noch ganz klein.
Also es gibt auch nicht alle Tiere. Ich habe es versucht mit einem Elefanten und dann habe ich mir aber gedacht, so ja, natürlich, klar, ein Elefant passt halt nicht in deine Wohnung.
Stimmt, wäre auch deswegen blöd,
ja. Geht dann halt nicht, kann man nicht anschauen.
Ja, geht dann halt nicht, genau. Kann man halt nicht.
Kommt mit dem nächsten Update dann.
Ja. Ja. Wohnungsupdate. Genau.
Wenn sie dann alle möglichen Wohnungen erfasst haben und dann auch gesehen haben, was du gerne kaufst und einrichtest, dann geht das.
Cool.
Mhm. Cool.
Paul, und bei dir so?
Mehr von der App fasziniert als von dem Tipp, ehrlich gesagt. Sorry.
Paul?
Ich hab nicht so richtig was tatsächlich. Ich habe aber in letzter Zeit einen Podcast sehr häufig. Empfehle ich einfach den.
Frauenquote. Nochmal von vorne.
Ich habe jetzt sehr viel einen bestimmten Podcast gehört, den ich empfehle, und der hat
Frauenquote.
Frauenquote?
Yes, ja.
Gut. Und dann, der ist von Kinan All und einer Dame
namens
Fian oder Tashtan oder so. Tut mir leid, das ist wahrscheinlich, habe ich nicht richtig ausgesprochen. Und Kinan All habe ich schon mal vorgestellt mit seinem Podcast X geht ab. Der hat wahrscheinlich, ich glaube, sogar noch mehr Podcasts, an jedenfalls eben anderen Frauenquote. Und Dann stellt sich vor als Zitat, das sind meine Worte, eures Vertrauens und die Rede, worüber man wahrscheinlich eigentlich nicht reden muss, aber es ist mega unterhaltsam und warum ist auch ein Niedergrund. Ich höre einfach den Kindern alle super gerne reden. So ein Akzent und ich höre dem einfach gerne zu und der könnte mir den Tag irgendwas erzählen. Ich fände es unterhaltsam und es klappt ganz wunderbar.
Ja, das ist beim Podcast deswegen, ganz gut, wenn man den Leuten gerne zuhört bei irgendwas erzählen.
Ja, ja. Das ist eine Frauenquote. Das ist ein Tipp.
Leider warst du sehr abgebrochen, aber ich habe zusammengefasst, Frauenquote von Kenan Al findet ihr in den Shownotes sowieso. Keine Sorge, Leute. Macht euch keine Sorgen. Es gibt alles dokumentiert hier. Das war's?
Das war's.
Sehr gut. Ich habe auch diese neue Rhythmik, diese neue Frequenz unseres Podcasts, hat ja Vorteile, aber auch Nachteile. Und zwar der Nachteil, dass rauskommt, die Welt erkennt quasi, dass mein Konsum an empfehlenswerten Dingen einfach G0 reicht. Das heißt, ich muss schon sehr tief in die Tasche greifen gerade. Ich und ein paar Kumpels haben ein wöchentliches Ritual ins Leben gerufen, ja, um uns gemeinsam online verbinden über die üblichen Videocall-Systeme und zusammen einen Film schauen. Und die Technologie, zusammen einen Film zu schauen, hat leider einen Nachteil. Man muss Filme anschauen, die quasi auf die alle Zugriff haben. Also du kannst jetzt nicht einen Film über das Google Meet streamen oder so, sondern es muss bei jedem laufen. Das heißt, es sind jetzt nicht irgendwelche absurden Streaming-Services, die wir da nutzen, sondern wir nutzen das, was alle haben, und zwar YouTube. Also schauen wir uns Filme an, die es auf YouTube gibt. Und nach einigen Fehlschritten haben wir festgestellt, dass insbesondere der deutsche Film der 80er Jahre, der deutsche Klamauk-Film der 80er Jahre präsent ist auf YouTube. Und
sowas wie Superstau und sowas.
Und letzte Woche haben wir uns der Superstau angeschaut.
Ach, geil, ey.
Mit Ottfried Fischer als Inkarnation des spießigen Süddeutschen, der nichts abgeben will. Und mit seiner Frau im Grunde nur mit Schnipsen kommuniziert. Den Film, der war tatsächlich, also der war jetzt nicht genial, aber der war definitiv ein Film, der, ich weiß auch nicht. Ganz ehrlich, Leute, ja, um mal wieder den Bogen zu schlagen, ihr wollt das Beste für Deutschland, schaut euch den Film an und dann wisst ihr, warum wir da sind, wo wir sind. Ja? Wir haben auch nichts Besseres verdient. Ja? Der Superstau kann man sich auf jeden Fall mal reinfahren, da werden irgendwie alle möglichen deutschen Klischees durch den Kakao gezogen. Da wurde auch noch ziemlich hart auch auf dem ostdeutschen Klischee rumgehackt. Aber eigentlich sind es die geheimen Helden, der wie auch in Wirklichkeit. Ja? Ja, das wissen wir ja alle. Deswegen empfehle ich einfach so, der Superstau gibt's auf YouTube.
Ist halt auch eine mutige Empfehlung in Zeiten von Gleichberechtigung und sowas, ne? Also so, der ist ja auch nicht fehlerfrei, ne?
Naja, also was ist schon fehlerfrei, Louis?
Entschuldigung.
Was ist schon fehlerfrei, bitte, was 1990 im Kino war in Deutschland? Da gibt es, glaube ich, keinen einzigen, der fehlerfrei war. Aber das kann man sich trotzdem angucken. Also was der Film nicht macht, finde ich, vielleicht könnt ihr das euch angucken und könnt mir das dann berichten, der ist jetzt nicht super offensive. Also der ist jetzt nicht so, dass da jetzt irgendwie super rassistische Klischees oder super sexistische Klischees bis zum Ende durchexerziert werden. So. Der hat so, der ist genau das. Der ist ein Film für den deutschen Pöbel der 90er Jahre, aber ist auf jeden Fall klamaukig. Und also kann man sich schon mal geben, finde ich.
Ich wollte damit jetzt auch gar nicht deinen Tipp schmälern, ich wollte es nur mal erwähnt haben.
Triggerwarnung, also, bei Superstau, Otto Tischer hat wie gesagt kommuniziert mit seiner Frau durch Schnipsen.
Content, Content-Warnung, vor allem auch wegen Ottfried Fischer schon mal.
Genau. Ja. Das bringt uns zum Ende dieser 131. Episode. Wir haben mal wieder was gewagt, haben uns weggetraut von den Casual Themen zu den wahren Themen der unserer Gesellschaft. Es war mir wie immer eine Ehre. Mit dabei waren Paul.
Peace.
Und Louis war auch am Start.
Lebt lang und in Frieden.
Ohne Witz, es geht überhaupt nicht, dass wir mit Kamera aufnehmen. Ich habe gerade ganz vergessen, dass es ja Leute gibt, die das auch nur hören und ich noch was sagen muss und nicht einfach bloß Gangzeichen machen darf.
Das stimmt.
Entschuldigung.
Triggerwarnung. Ich habe euch alle lieb. Es waren Gangzeichen dabei.
Und unser Moderator unseres Vertrauens und Herzens und nicht Friedrich Merz, aber Johannes Weißensee war auch dabei.
Wow.
Ja, nehme ich. Johannes Weißensee, nicht Friedrich Merz.
Es wäre auch geil, wenn du das in deine Jobbeschreibung packst, so bei LinkedIn oder nicht bei gut. Xing oder so.
Nur um sicher zu gehen, dass sie es nicht verwechseln. das war's, lass du dich anquatschen. Bis bald!